Atemweg
Spezial. Anlässlich des Kongress der DGP 2026. Zukunft atmen, Innovation und Menschlichkeit. Das ist das Motto des 66. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, der in München stattfinden wird. Vom 18. bis 21. März laden die diesjährigen Kongresspräsidenten Professor Robert Pahls, Direktor der Klinik für Innere Medizin 5, Pneumologie, Allergologie, Beatmungs- und Umweltmedizin am Universitätsklinikum des Saarlands und Professor Reinhard Fischer, niedergelassen in der Gemeinschaftspraxis Lungenheilkunde München-Pasing, in die bayerische Landeshauptstadt. Wir von Atemweg werden den Kongress wieder mit prägnanten Spezialausgaben begleiten. Und mit dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen die Perspektive der beiden Kongresspräsidenten auf den diesjährigen Kongress. Los geht's mit der Frage, was München denn neben dem Kongress noch so attraktiv macht. Und die erste Perspektive dazu kommt von Professor Robert Pahls.
Also München ist halt München, sage ich mal so. Und jetzt bin ich selbst Münchner, bin aber seit vielen Jahren im Saarland, wo es auch sehr schön ist. Aber München hat natürlich eine große Strahlkraft. Also viele Leute fahren da ja auch ohne Kongresse hin, man kann unglaublich viel in der Natur machen, man kann in die Berge fahren, man kann, also wenn man Zeit hat, natürlich nebenbei von unserem Kongress kann man die Kultur genießen. Es ist auf der einen Seite traditionsreich, auf der anderen Seite eben innovativ. Also München bietet ein breites Spektrum. Es hängt natürlich ein bisschen vom Wetter ab. Wenn das Wetter schön ist, kann man sicherlich auch im März schon in Biergärten gehen oder wenn das Wetter halt nicht so gut geht, halt in Museen, wenn man nicht auf dem Kongress ist.
Vielleicht nimmt der ein oder die ein oder andere sich ja einen Tag vorher oder einen Tag nachher noch Zeit und dann kann man das ja noch machen. Herr Professor Fischer, noch irgendwelche Ergänzungen, Geheimtipps?
Tag mehr Zeit nehmen ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also den Sonntag sollte man mindestens dranhängen, vielleicht sogar Mittwoch auch schon kommen. Vielleicht ist der eine oder andere natürlich auch schon für die sozusagen Vorsymposien da am Mittwoch. München bietet wirklich total viel und ich glaube, als nördlichste Stadt Italiens ist natürlich schon perfekt geeignet, den Frühling einzuläuten. Und ich glaube, Mitte März gehe ich fest davon aus, dass wir draußen im Café sitzen können und eben nicht nur drinnen im Kongress sein werden. Also ich glaube, da sollte man schon wirklich auch das Schöne an München mitnehmen und genießen und das einfach als, ja, vielleicht als kleinen Kurzurlaub verwenden.
Ich habe es eingangs gesagt, das Motto dieses Kongresses dieses Jahr ist Zukunft atmen, Innovation und Menschlichkeit. Sie schauen ins Morgen mit diesem Motto und ein Punkt, den benennen Sie aber, und der ist ganz wichtig, Menschlichkeit. Wenn ich heutzutage in die sozialen Medien schaue und auch medizinische Inhalte werden da immer präsenter, dann hat man manchmal den Eindruck, dass Medizin von morgen wäre nur noch definiert von KI-gestützten Diagnosen, von irgendwelchen Apps und Anwendungen, die dann die Menschen, die PatientInnen selber zu Hause machen können und. Warum war es Ihnen wichtig, bei dem diesjährigen Motto die Menschlichkeit aktiv in das Kongressmotto mit einzubeziehen?
Sie haben ja schon einen guten Aufschlag gemacht, was man in den Medien so liest, dass eigentlich heutzutage KI oder AI überall eingesetzt wird und die meisten Leute nutzen das ja schon. Die Patientinnen und Patienten nutzen das sicherlich auch, googeln oder jagen ihre Symptome durch diverse Maschinen durch. Und dann natürlich wird der technische Fortschritt, gerade mit künstlicher Intelligenz, wird die Medizin sicherlich in den nächsten 10 Jahren unglaublich verändern und zum Teil auch technisieren, molekulare Diagnostik, neue Therapien. Aber wenn man selbst krank ist, dann möchte man ja nicht nur eine spitzenmäßige Versorgung haben, sondern man braucht ja jemanden, wo man Vertrauen hat. Man braucht jemanden, der auch emotionale Wärme löst, der Schwierigkeiten löst, der mit Angehörigen redet. Das sind zwei Seiten. Also auf der einen Seite müssen wir gerade auch als fortschrittliches Fach sicherlich diesen Weg gehen und auch auf jeden Fall aktiv gestalten. Auf der anderen Seite sind wir alles Ärztinnen und Ärzte und Therapeutinnen und Therapeuten. Und eins, glaube ich, ist sicher, dass auch wenn KI sich weiterentwickeln wird, solche Berufe wie unsere wird es hoffentlich noch lange geben, zum Nutzen unserer Patientinnen und Patienten.
Da gebe ich dir völlig recht, Robert. Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben das Zwischenmenschliche in den Vordergrund stellen und nicht uns von diesem, ich glaube mal sagen, Hype über die KI oder die Robotik oder wie auch immer treiben lassen, weil ich gerade in der Praxis sehe, natürlich jetzt über viele, viele Jahre immer wieder dieselben Patienten und diese Bindungen, die sich da aufbauen, die kann keine KI machen. Das ist völlig unmöglich und die Bindung ist das, was die Patienten ja dann auch am Ende heilen wird und das ist im Krankenhaus genauso wichtig wie in der Praxis.
Und ich als möglicher Patient freue mich drüber, über diese Bindung, dieses Vertrauen, was ich einer Maschine nicht entgegenbringe. Aber dennoch, und Sie haben es gesagt, Herr Professor Balz, hat die Zukunft der Pneumologie oder im Kontext der Zukunft in der Pneumologie, in der Diagnostik, in der Therapie, werden diese modernen Tools natürlich eine Rolle spielen. Und damit wären wir bei dem, was Ihnen unter anderem wichtig ist. Sie haben ja das sogenannte Präsidentensymposium und Sie sind dort Gastgeber. Ich habe schon mal so im Vorprogramm, was ja schon rausgekommen ist, zum diesjährigen Kongress ein bisschen reinspinksen können. Und da geht es um unterschiedliche Themen. Höhen- und Bergmedizin, wir schauen auf 10 Jahre Clinical Reviews bei Asthma, bei COPD. Wir schauen in die Zukunft, wir gucken auf das Lungenmikrobiom, auch eine ganz spannende Geschichte. Fragen, wo geht's weiter nach der Facharztausbildung? Das sind so die Überschriften. Mögen Sie für unsere Zuhörenden diese Überschriften mit ein bisschen Leben füllen und Lust machen auf die Symposien? Starten wir ganz vorne. Höhen- und Bergmedizin. Was ist da wichtig? Was wird da spannend?
Ich meine, mein Steckenpferd der Höhen- und Bergmedizin habe ich ja schon immer sozusagen in der Klinik schon mitgetragen und so in der Praxis weiter. Ich war ja auch viele Jahre Präsident der Deutschen Gesellschaft für Bergexpeditionsmedizin. Deswegen musste das Thema einfach irgendwie rein. Und gerade weil wir in München sind, musste natürlich noch mal mehr rein. Und es bietet, glaube ich, diesmal wirklich einen ganz spannenden Überblick über das Leben und den Sauerstoffmangel letztlich. Also starten werden wir mit einem Kollegen aus Innsbruck, der uns endlich mal wirklich zu verstehen gibt, was die Sauerstoffbindungskurve überhaupt bedeutet. Weil viele Pneumologen glauben, das zu wissen, aber wissen es vielleicht nicht so gut wie der Kollege dort. Dann geht es normal weiter, einfach nochmal über die Höhenkrankheiten an sich. Dann geht es aber auch noch viel wichtiger weiter über die Leistungsfähigkeit in der Höhe. Das heißt, warum kommen wir überhaupt in große Höhen? Und es war, weiß nicht, wer es verfolgt hat, in der Presse auch diese Everest-Speed-Expeditionen immer wieder ein Thema und eine Kollegin aus der Schweiz wird genau das Thema beleuchten. Wie schaffen es eigentlich Menschen innerhalb von 7 Tagen aus England auf den Everest und zurück? Natürlich ist der Sauerstoff mit im Spiel, aber eben nicht nur und die Physiologie spielt eine große Rolle. Und das wollen wir in diesem Symposium ganz ausführlich beleuchten. Und das am Samstag. Also bitte auch am Samstag kommen.
Wenn das kein Grund ist, am Samstag da zu bleiben, man hat ja das Gefühl, man ist schon selber mit Ihnen dann auf dem Berg. Selbst für mich, mit jemand mit Höhenangst, klingt das doch sehr verlockend, diese spannenden Einblicke dann zu teilen. Asthma und COPD, klar, spannendes Thema. Was wird in diesem Kontext wichtig sein aus Ihrer Perspektive, Herr Professor Balz?
Wir beschäftigen uns ja gerne mit Asthma und vor allem mit COPD. Und da hat sich in den letzten Jahren ja an vielen Stellen sehr viel getan, an manchen Stellen ein bisschen weniger. Aber ich dachte mir, was mich interessieren würde und hoffentlich viele andere auch, ist, dass wir nochmal von Kolleginnen und Kollegen, die die letzten 10 Jahre da sehr aktiv tätig waren, uns nochmal dann erzählen lassen, die Geschichte, wie sich Sachen so verändert haben, aber dann auch zu den ganz aktuellen Leitlinien kommen. Also das war nochmal ein Wunsch von mir, diese großen Krankheiten Revue passieren zu lassen, aber gerade auch zu beleuchten, was aktuell draus geworden ist.
Also ganz spannend und wird dann auch nochmal spannend, was man dann vielleicht in 10 Jahren dann nochmal drauf schaut, weil es sind immer noch Volkskrankheiten mit einer ganz hohen Prävalenz in der Bevölkerung. Die Zukunft der Lungenheilkunde, sage ich jetzt mal, wir haben es eben schon kurz angedeutet. Auf was ist da besonders spannend? Worauf wollen Sie fokussieren im Kontext der Symposien?
Ja, das ist jetzt ein Symposium, was auch durchaus ein bisschen grundlagenwissenschaftlich fokussiert ist, aber dann natürlich immer mit dem Aspekt auf Translation in die Zukunft. Da beleuchten wir moderne Konzepte, wo es letztendlich darum geht, völlig neue Therapieverfahren zu entwickeln, was ja viele Forscherinnen und Forscher machen. Geht es um Gentherapie, geht um Zelltherapie, also wie man Regeneration der Lunge fördern kann, was ja sozusagen bei vielen Lungenerkrankungen gar nicht klappt und was sozusagen natürlich für Endstage-Erkrankungen sehr, sehr wichtig wäre. Dann geht es noch ums globale Thema Anti-Aging, betrifft ja viele Leute, gerade die, die halt schon älter sind, und was hier im Bereich der Lunge möglich ist oder möglich sein wird. Und dann geht es natürlich noch um das große Thema der personalisierten Medizin, am Beispiel des Lungenkrebses. Ein Bereich, wo ja mit am meisten Innovationen genetischen Medizin im halt generell im Feld der Medizin die letzten Jahre sich entwickelt hat.
Herr Professor Fischer, kurz nachgefragt, Sie beide haben ja auch noch unterschiedliche Perspektiven, nämlich die der Klinik und die der Niederlassung. Gucken Sie dann da nochmal ein bisschen anders drauf oder sind das auch die Themen, die jetzt aus der Perspektive der Niederlassung die Hauptrolle spielen?
Nee, ist von der Praxis natürlich auch total wichtig und da freue ich mich eben, dass der Robert eben diese Themen mit reingebracht hat, weil COPD und Asthma ist das unser täglich Brot einfach, wo wir immer damit umgehen müssen und das finde ich auch sehr spannend, das nochmal zu beleuchten, wie das eigentlich so die letzten 10 Jahre sich entwickelt hat und was sich da getan hat, weil da ist ja eigentlich, muss man sagen, fast dramatisch viel passiert. Also von dem, dass wir Asthma früher nur behandelt haben, wo wir es jetzt auch in eine Asthma-Remission kommen können, das ist wunderbar. Also das hätte ich mir eben vor 10 Jahren nicht träumen lassen, muss man ganz ehrlich sagen.
Dann steht in der Auswahl noch das Lungenmikrobiom. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Das hat es in ein Präsidentensymposium geschafft. Warum? Was ist da spannend? Was ist da wichtig?
Es ist halt auch ein Hobby so von uns. Und da wir machen Mikrobiomforschung und da muss man ja sagen, das ist auf der einen Seite ein super spannendes Thema, wo ja auch die meisten Leute mitgehen, wenn es ums Darmmikrobiom geht. Lungenmikrobiom ist schon ein bisschen schwieriger. Aber es gibt halt aktuell sehr viele deskriptive Studien, die im Wesentlichen zusammenfassen, was alles nicht gut läuft im Mikrobiom. Aber man kann das mit Sicherheit auch therapeutisch nutzen. Und deswegen ist es ein Symposium, was zum einen dann natürlich die deskriptiven Daten zusammenfasst, aber dann auch mit Wirkstoffforschern weiterdenkt, wie man das Mikrobiom verändern kann, um Krankheiten zu beeinflussen. Also auch hier sollen interessante aktuelle Aspekte aufgezeigt werden, aber vor allem soll die Zukunft gezeigt werden, in welche Richtung man das Feld entwickeln wird.
Ja, da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, ehrlich gesagt, auf dieses Symposium, weil ich schon neugierig bin, wie vielleicht auch das Mikrobiom eben geändert werden kann. Ich denke dann immer so an Patienten, ich habe so Mukoviszidose-Pärchen zum Beispiel, die auch ihr Mikrobiom, glaube ich, regelmäßig austauschen oder gleichhalten. Und habe gerade schon überlegt, ob man auch schon das Lungenmikrobiom vielleicht mal wechseln kann später.
Also es wird spannend und bleibt spannend. Und ich bin gespannt auf die Diskussion dann auch in diesem Kontext der Symposien, die es dann geben wird. Und dann steht da noch bei der Auswahl oder bei den Präsidentensymposien steht da noch, wo soll's hingehen nach der Facharztausbildung? Das ist, glaube ich, eine Frage, die viele junge MedizinerInnen dann beschäftigt. Gibt's da ganz klare Positionen? Professor Barth sagt natürlich in die Klinik und der Professor Fischer sagt Quatsch in die Niederlassung.
Es wird kein Pro und Contra, sondern es soll wirklich einfach die Wege aufzeichnen. Das machen wir auch gemeinsam mit der Young DGP, die eben da auch mit dabei sind, einfach um den jungen Kollegen so ein bisschen Ideen aufzuzeigen, wo es denn hingehen kann. Einen Vortrag wird eben Professor Lang halten, der einfach dann sagt, die Klinik ist super, in größerer oder kleinerer Klinik, wie auch immer. Dann geht es natürlich um die Praxis auch, aber auch um die Möglichkeit, wo man vielleicht einfach in der Forschung bleiben kann. Ist auch ganz wichtig. Und auch die Frage, ob man vielleicht sowas wie klinische Studien auch sozusagen in der Niederlassung oder in der eigenen Studienzentrum machen kann. Also mir war es einfach wichtig, den jungen Kollegen nochmal Möglichkeiten geben, aufzuzeigen, wo es denn hingehen kann, weil ich habe lang, wie ich in der Klinik war, gar nicht sozusagen gewusst, wie das Leben draußen in der Praxis ist und dachte, Klinik ist alles. Und ich glaube, wenn man da mal über den Tellerrand schauen kann, hilft es sehr viel weiter und kann vielleicht die Wege schon ein bisschen bahnen, wo es später hingehen kann.
Ich glaube, das ist total wichtig, weil natürlich die jungen Leute, sage ich mal so, ganz anders sind als wir damals und viel mehr Möglichkeiten haben, auch wenn natürlich das Berufsfeld ganz anders ist. Gleichzeitig sehe ich auch meine Kinder, die auch in ähnlichen Stadien sind, die auch oft noch gar nicht so genau wissen, was ihnen Spaß macht. Auf der einen Seite, klar, muss man schon hart arbeiten, auf der anderen Seite ist das Wichtigste, dass es ja auch Spaß macht. Ja. Und deswegen ist es toll, einfach nochmal auch gerne in so einem Format verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt zu kriegen.
Ich finde auch natürlich super spannend, dass die Young DGP da so aktiv mit involviert ist. Spaß, Sie haben es gerade gesagt, Herr Professor Barth, an Sie beide gefragt. Worauf freuen Sie sich denn so ganz besonders? Gibt es so einen zentralen Punkt, wo Sie sagen, oh, da werde ich jetzt schon fröhlich nervös aufgeregt im Kontext dieses Kongresses?
Abends Get Together am Donnerstagabend, da müssen alle hin. Unbedingt coole Band, gutes Essen und nette Leute.
Das geht uns beiden ja so, dass wir uns freuen, wenn das Ding läuft, wenn der Kongress läuft, wenn alle Leute sagen, das war eine fundige Sache. Wir konnten uns updaten über neue Leitlinien. Wir konnten für die Leute, die selbst forschen, wir konnten uns mit anderen Kolleginnen und Kollegen austauschen. Und jenseits des Fachlichen, dass es uns auch gelungen sein wird, einen Ort für Begegnungen zu schaffen, weil das ist ja sozusagen einer der wichtigsten Gründe, zu solchen großen Meetings zu fahren. Das würde uns freuen.
Ganz genau.
Ich hoffe, wir haben Ihnen ein wenig Lust gemacht auf den diesjährigen Kongress der DGP. Und wenn Sie selbst nicht vor Ort sein können, denken Sie dran, wir sind mit Atemweg Spezial dabei und bringen Ihnen zentrale Inhalte auf die Ohren. Also, bis dahin.